Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Brigitte, als ich letzte bei dir im Büro war, hast du gerade eine spezielle Post bekommen. Kannst du dich noch daran erinnern?
Keine Ahnung. Ich komme so viel Post über Post, da musst du ein bisschen spezifischer fragen.
Es war ein Brief aus der Beschwies, aus dem Gefängnis. Kommst du das bei dir über?
Ja, das ist nicht so ungewöhnlich. Und zwar nicht nur aus der Beschwies. Ich komme eigentlich aus sehr vielen Gefängnissen von der Schweiz Brief über regelmässig.
Und was steht in diesen Briefen?
Die meisten sind leider sehr verzweifelt, muss ich sagen. Also vor allem die Leute, die ich noch nicht kenne persönlich, die ich auch noch nie besuche, die dann wirklich so Hilferufe aussenden und hoffen, dass sich jemand für sie interessiert und für ihr Schicksal interessiert und vielleicht sogar vorbeikommt und ihre Akten liest. Also das tut mir wirklich immer sehr leid. Aber ich kann in den wenigsten Fällen oder nur in vereinzelten Fällen mich näher den einzelnen Insassen widmen. Es geht einfach nicht, es wäre zu viel.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Brigitte Jürlimann, Gerichtsreporterin seit, ich sage jetzt kein Jahr, seit langem. Hoi Brigitte.
Seit ewig. Hoi Boas.
Heute reden wir über jemanden, der eine lange Gefängnisstrafe droht, soll viele Jahre hinter Gitter, der Juma Weber. Gell, ist sein richtiger Name?
Das ist ausnahmsweise sein richtiger Name. Das machen wir ja nicht oft, wenn man über Gerichtsfälle berichtet, dass man die Leute beim wahren Namen nennt. Aber er ist wirklich explizit einverstanden gewesen, dass man das macht. Und es ist ein ungewöhnlicher Name, aber er heisst tatsächlich Juma Weber.
Und was ist er für ein Mensch?
Der Juma Weber ist in dem Zeitpunkt, wo ich ihn kennengelernt habe, Anfang 40. Und man kann ihn nicht anders bezeichnen als einen ganz stinknormalen Schweizer.
Also so durchschnittlich unauffällig auch? Sieht er auch unauffällig aus?
Völlig unauffällig. Also wenn man auf der Straße begegnen würde, dann würde einem wahrscheinlich jetzt nichts speziell in Erinnerung bleiben. Er würde verschwinden in der Masse, hat auch ein unauffälliges Leben geführt, hat eine sehr nette Mutter, die habe ich auch mal noch kennengelernt, hat Geschwister, also sie haben gute familiäre Beziehungen, er hat gearbeitet, ja, hat ein Leben geführt, wie es so viele Leute in der Schweiz führen.
Aber sein Leben war nicht durchgehend so unauffällig und normal gewesen, weil der Juma Weber, der hat mit Cannabis gedealt. Und nicht so, wenn man jetzt vielleicht zuerst denkt, irgendwo an einer Strassecke ein Joint vertickt. Der Juma Weber, der soll mit mehr als 7 Tonnen Cannabis gehandelt haben. So einen grossen Fall hat es, glaube ich, noch nie gegeben in der Schweiz, oder Brigitte?
Das haben einige Beteiligte so gesagt, also vor allem die Staatsanwaltschaft und Gericht haben immer wieder betont, dass das vermutlich der grösste Cannabis-Fall ist, den man in der Schweiz je entdeckt hat. Aber wenn ich das am Juma Weber würde, sage ich, höre ihn schon aufheulen und aufjaulen. Er sagt natürlich, es sei wesentlich weniger gewesen. Aber wie auch immer, man redet auf jeden Fall von einem Cannabis-Fall in Tonnenmengen, in Tonnenhöhe.
Irgendwie im grossen Stil. Wie ist denn das abgelaufen, der Cannabishandel?
Ja, das ist eine sehr komplexe Organisation. Also das darf man nicht unterschätzen. Also ich könnte das nicht, ehrlich gesagt. Das ist ein ganzes Unternehmen, ein Imperium, auch mit den Beziehungen ins Ausland. Aber jetzt, wenn wir mal zurück in die Schweiz gehen, man wirft dem Juma Weber vor, dass er mehrere Indoor-Anlagen am Laufen gehabt hat, und zwar verteilt in der ganzen Schweiz, also dort tüchtig und erfolgreich und sehr professionell Cannabis abpflanzt hat. Und zudem hat es auch einen Handel gegeben in Export, Import aus dem Ausland. Und er ist natürlich auch nicht der Einzige, der an diesem Geschäft beteiligt war. Im Strafverfahren war die Rede von ungefähr 20 Leuten, die den Cannabishandel am Laufen gehalten haben.
Also das sind Mittelsleute oder kleine Dealer von der Strassenecke?
Ja, das sagst du jetzt du, ich höre den Juma Weber schon wieder aufjaulen, wenn er das hört. Natürlich, es ist eine arbeitsteilige Organisation gewesen. Das muss es sein bei so einer grossen Menge. Das ist ein grosses Unternehmen gewesen. Das war kein KMU gewesen. Und es hat sicher eine Hierarchie gehabt. Und man wirft dem Juma Weber vor, dass er sicher in der oberen Hierarchiestufe war. Die Rede war davon, er sei der Boss gewesen, er sei der grosse Zampano gewesen, er sei der Cannabiskönig, der 6 Jahre lang das Unternehmen am Laufen lassen hat.
Also mehr als 7 Tonnen Cannabis, das ist wahnsinnig viel. Keine Ahnung, wie viele Joints das wären. Das gibt wahrscheinlich recht viel Geld, das zusammenbringt.
Ja, das gibt eine Stange Geld und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mit diesen rund 7 Tonnen, die im Spiel waren, ein Umsatz von fast 38 Millionen Franken erzielt worden ist.
Du weißt vom Juma Weber, weil das vor Gericht verhandelt worden ist. Du bist dabei gewesen, vor Obergericht in seinem Fall. Du hast schon angetönt auch, er ist nicht ganz einverstanden mit dem, was ihm vorgeworfen wird. Was ist denn verhandelt worden?
Ja, genau. Der Juma Weber hat sich gegen ein Urteil vom Bezirksgericht Zürich gewehrt. Also er ist schon einmal verurteilt worden, und zwar happig, muss man sagen.
Was heisst das?
Er hat vom Bezirksgericht Zürich 11 Jahre bekommen für den Drogenhandel, plus noch eine Geldstrafe und plus sollte er noch am Staat 1 Million abgeben, weil der Staat davon ausgeht, er hat so unglaublich viel Gewinn gemacht mit dem illegalen Handel, dann soll er wenigstens 1 Million noch zurückgeben am Staat. Also so eine Ersatzforderung, sagt man dem.
Das ist kein Buß, sondern ein Zurückgeben vom Erschlichenen.
Das ist einfach, der Staat will noch auch ein bisschen beteiligt werden an dem bösen Gewinn, den man nicht machen darf, weil es sich um illegale Drogen handelt. Und der Juma Weber war mit fast nichts einverstanden. Also er sagt zwar, ja, ich habe Drogenhandel gemacht, ich habe Indoor-Anlagen gehabt, ich habe Beziehungen ins Ausland, aber die Mengen, das sind ein völliger Irrsinn und illusorisch und völlig falsch. Also man müsse von einer viel kleineren Drogenmenge ausgehen und er hat ja viel weniger Umsatz gemacht. Und darum geht er vor Obergericht, also zieht das erste Urteil weiter, weil er auf eine mildere Strafe hofft.
Also er sagt, er ist gar nicht der grosse Cannabiskönig, der ihm die Strafverfolgungsbehörde vorwirft.
Ja, irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, ist er auch ein bisschen geschmeichelt über den Titel. Ich meine, wer kann sich schon Cannabiskönig nennen?
Das hast nicht du erfunden, den Begriff.
Nein.
Der ist genannt worden.
Der ist schon, es hat schon, wo die Verhandlung vor dem Bezirksgericht stattgefunden hat, schon recht eine grosse Medienberichterstattung gehabt, weil das halt ein spektakulärer Drogenfall ist in der Schweiz. Und dort hat er eigentlich den Titel bekommen vom Cannabiskönig. Und eben, es geht um eine Bande von 20 Personen. Die Staatsanwaltschaft hat mindestens 3 Jahre lang ermittelt, bis sie diesen Leuten auf die Schliche kam, auch am Juma Weber übrigens. Man hat Telefon abgehört, also man hat einen riesen Aufwand betrieben, um die Organisation zu zerschlagen. Und ja, also er bezeichnet sich nicht als Unschuldslamm, das kann man wirklich sagen, aber er sagt, alles viel weniger schlimm, als es mir vorgeworfen wird.
Also die Sache selber gibt alles zu, nur er bestreitet die Menge. Er sagt, es ist alles weniger, es ist kleiner, es ist nicht so viel Geld. Hat er denn eine Zahl genannt?
Sein Verteidiger hat sehr exakte Zahlen genannt. Und das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das auseinandernehmen würde, weil es ist wirklich um jeden einzelnen Import in die Schweiz gegangen. Es ist um jede einzelne Hanfplantage gegangen. Also so Drogenprozesse sind recht mühsam und langweilig, weil es geht, welche Plantage, Indoor-Plantage hat wo, wie viel abgeworfen, welchen Import von wo kann man ihm nachweisen. Da geht es um Dutzende von Daten und Orten. Also Juma Weber und sein Verteidiger sagen, also deutlich weniger als die Hälfte von diesen 7 Millionen. Und es gibt ein Argument vom Juma Weber, das ich wirklich noch nachvollziehen konnte. Und das ist, dass er sagt, die Berechnungsmethoden, das muss man ja wie so aufgrund von einer Hypothese berechnen, was könnte so eine illegale Indoor-Hanfplantagen ungefähr abwerfen. Und dann schaut man, wie viele Lämpchen sind dort installiert und wie viele Pflänzchen könnte dort jemand gestanden sein. Und dann wird das hochgerechnet. Und er sagt, dass die Strafverfolger immer von idealen Bedingungen ausgehen, dass das alles immer bestens funktioniert und nie etwas aussteigt und dass auch alle Mitarbeiter alles hochprofessionell machen. Und er sagt, das stimme ich einfach nicht. Also die idealen Bedingungen hat man nie in einer Indoor-Plantage, Hanfplantage. Und das wirft er den Strafverfolger ein bisschen vor, dass man da von völlig illusorischen Annahmen ausgeht. Und das ist ein Argument, das man nachvollziehen kann von aussen. Aber ganz ehrlich gesagt, in der Situation, wo man ist, als beschuldigte Person, wenn es um so viel geht, um so eine lange Strafe und so eine hohe Gelderablieferungsforderung, dann muss man jedes Argument vorziehen. Das kann ich von ihm her verstehen. Und ich denke, es ist sein ureigenes Interesse, das alles abzuspielen. Beweislage ist, das nehme ich jetzt gerade ein bisschen vorweg, ist nicht zu seinen Gunsten gewesen. Also man hat recht viel herausgefunden, was ihn belastet.
Genau, dann ist man tatsächlich vorneweg, weil das ist ja nicht aus dem leeren Raum gewesen. Da sind Beweise gewesen, nehme ich mal an, von der Staatsanwaltschaft. Was sind das, was haben Sie in der Hand gehabt?
Die meisten Hanfplantagen hat man entdeckt. Man hat auch einzelne Import, also die Lieferungen vom Ausland ins Inland,
hätten
wir können. Von Spanien in erster Linie. Aber sind, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war Holland auch noch ein Thema gewesen, also Europa. Mhm. Die hätten wir können verdeckt, mitverfolgen. Ich habe schon mal gesagt, die haben 3 Jahre lang haben die das mitverfolgt. Und was immer ein sehr wichtiges Mittel ist, und das spielt dann vor Gericht und auch im Strafverfahren eine wesentliche Rolle, sind Telefonüberwachungen. Also man hat Telefongespräch vom Juma Weber mit Komplizen überwacht und all das, was dort geäussert wurde, ist, da kann er nicht viel dagegen sagen. Also Beweislage ist für einen Drogenfall, würde ich jetzt sagen, erstaunlich komfortabel gewesen.
Der Juma Weber hat das Ganze ja nicht allein gemacht, der millionenschwere Cannabishandel. Du hast schon gesagt, es sind rund 20 andere, die mitbeschuldigt werden. Was sagen denn die zum Ganzen? Sagen die auch, ja, der Juma Weber, der war unser Chef, er ist der Cannabiskönig?
Das ist eines der grossen Probleme aus Sicht des Juma Weber, dass ihn mindestens 4 Komplizen schwer beschuldigen. Es ist tatsächlich so, dass die auch in Strafverfahren verwickelt worden sind. Die sind auch verurteilt worden, allerdings zu deutlich tieferen Strafen. Und 4 von diesen rund 20 Leuten, die man dieser Bande zugerechnet hat, sagen deutsch und deutlich, er war der Chef gewesen. Der Juma Weber war der Boss gewesen, eben der grosse Zampano. Er hat die Fäden in der Hand gehabt. Er hat den Lohn gezahlt an all denen, die irgendwie mitgeschafft haben. Und sie tun ihn schwer belasten. Das ist eine schlechte Ausgangslage für jemanden, also für den Hauptbeschuldigten, sage ich jetzt mal, wie der Juma Weber. Aber er hat dort ein ganz erstaunliches und vielleicht sogar ein bisschen verblüffendes Argument eingebracht im Prozess, um zu sagen, ich könnte diesen 4 Leuten nicht einfach blindlings glauben, die mich jetzt derart schwer belastet.
Also das, was eigentlich jetzt besonders gegen ihn spricht, probiert er zu seinem Vorteil zu drüllen und zu sagen, eigentlich ist es auch ein Argument, ja, das gar nicht zählt.
Ja, zu seinem Vorteil drüllen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Man sagt, in einem Strafprozess redet man immer davon, dass so Aussagen jetzt von diesen anderen, von diesen Komplizen, nicht können verwertet werden.
Und wieso nicht?
Das ist hochinteressant und eigentlich etwas vom Spannendsten war an diesem Drogenprozess. Der Juma Weber und sein Verteidiger sagen, dass in diesem Verfahren eigentlich heimlich eine Kronzeugenregelung eingeführt worden ist in der Schweiz. Und das sei erstens hochproblematisch und zweitens in der Schweiz gar nicht erlaubt.
Ja, da müssen wir jetzt schnell kurz dabei bleiben. Kronzeugenregelung, das kenne ich aus dem Fernsehen. Das heisst, einer, der selber zu den Bösen gehört, sage ich jetzt mal, plappert alles aus und entgeht zu einer Gefängnisstrafe. Das ist auch gemeint jetzt in dem Fall.
Das ist aber interessant, wie du das in Erinnerung hast. Aber wenn ich jetzt da mal nachfragen darf, findest du jetzt aufgrund von dem, was du in Film und Fernsehen siehst, ist das eine sympathische Figur, ein Kronzeuge?
Er ist sehr ambivalent, weil einerseits hilft er im Film ja der Gerechtigkeit zum Durchbruch. Er sorgt dafür, dass der Bad Guy hinter Gitter kommt, aber andererseits kauft er sich so frei. Also es ist immer so ein bisschen ambivalent.
Das ist eigentlich die absolute korrekte Antwort auf die Situation in der Schweiz. Genau das findet der Bundesrat nämlich auch. Und das ist der Grund, warum man es nicht eingeführt hat in der Schweiz.
Also es gibt in der Schweiz offiziell keine Kronzeugenregelung. Es ist verboten.
Man hat das diskutiert, wo die erste eidgenössische Strafprozessordnung entstanden ist. Die ist seit 2011 in Kraft. Und bei der Entstehung dieser Gesetzesordnung ist das ein Thema gewesen. Wenn wir eine Kronzeugenregelung, die aus dem angelsächsischen Raum kommt, ja oder nein, in der Schweiz. Und die absolut überwiegende Mehrheit von der Beteiligten und auch vom Bundesrat sind der Meinung gewesen, wir wollen ganz klar keine Kronzeugenregelung, weil das rechtsstaatlich mit grössten Bedenken verbunden ist und weil Gefahr besteht, dass es zu Falschaussagen kommt, dass es zu falschen Geständnissen kommt oder dass die Leute, die angeblich oder mögliche Kronzeuginnen könnten sein, dass die unter Druck gesetzt werden. Also es war wirklich klipp und klar gewesen, das wollen wir nicht, das passt nicht in unsere Rechtsordnung, da sind zu viele Gefahren damit verbunden.
Die Juma Weber und sein Anwalt, die sagen, das haben wir jetzt genau so einen Fall, da werden die Mitbeschuldigten sanfter angefasst und im Gegenzug dann sie den Juma Weber beschuldigen.
Das ist ja tatsächlich so passiert, das sage ich jetzt so salopp, aber ich rede jetzt von den vier Männern, die ausgesagt haben, der Juma Weber sei der Boss gewesen, der grosse Zampano. Die sind mit milderen Strafen davon gekommen. Es ist alles, was es an Verurteilungen gibt, niemals, auch nur in der Nähe von diesen 11 Jahren, die Juma Weber droht. Und man hat das können nachlesen in den Akten. Ich habe es im erstinstanzlichen Urteil nachgelesen, dass einzelne von diesen Leuten, die ihn ja, belastet, wirklich gesagt haben, also ich hätte alles gesagt im Strafverfahren, um milder davor zu kommen. Ein Komplize hat von seiner kleinen Tochter erzählt, die er doch unbedingt wieder will sehen, so schnell wie möglich wieder will sehen. Und er hat gesagt, ich probiere das jetzt auf eine erträgliche Art und Weise wiederzugeben. Ihr könnt mich an die Langstrasse schicken und ihr könnt von mir verlangen, dass ich muss sexuelle Handlungen erdulden. Ich mache alles, dass ich meine Tochter wieder sehen kann. Und so Aussagen sind protokolliert. Und darum ist es nicht aus dem luftleeren Raum gegriffen, wenn der Verteidiger vom Juma Weber sagt, ich befürchte, da ist durch die Hintertüre eine Kronzeugenregelung eingeführt worden. Ich stelle fest, dass einzelne von den Leuten, die meinen Mandant beschuldigt, unter Druck ausgesagt haben oder ausgesagt haben, wie sie sich eine mildere Strafe erhoffen. Und das ist nicht zulässig. Das haben wir nicht wollen in der Schweiz. Und darum dürfen wir auf die Aussagen von diesen Kumpels, Komplizen nicht abstützen.
Und zusammen mit dieser Aussage, die du jetzt gerade gesagt hast, stimmt das ja wirklich noch happig? Was sagt denn dort die Staatsanwaltschaft dazu?
Eigentlich sagt sie nichts dazu. Das hat mich sehr frappiert in dem Obergerichtssaal, dass weder das Gericht, also weder die Oberrichter noch der Staatsanwalt haben das Wort Kronzeuge nur schon ins Maul genommen. Das Einzige, was sie gesagt haben, ist, es habe keine geheime Absprache gegeben, es habe keine unerlaubte Druckversuche gegeben. Die vier Männer, die den Juma Weber belastet, die wissen, was sie sagen und die seien dieser Situation im Strafverfahren auch gewachsen gewesen. Also das ist jetzt keine besondere Stresssituation gewesen. Das ist noch ein interessanter Nebenaspekt. Oft können Verteidiger nur darum erahnen, dass es so etwas Ähnliches wie eine Kronzeugenregelung gibt, weil sie die Honorarnoten der Gegenanwälte sehen. Und dann sehen sie plötzlich an, da ist ein Gespräch mit dem Staatsanwalt verrechnet, 2 Stunden. Von dem Gespräch weiss ich gar nichts. Das taucht in keinem Protokoll auf. Die haben irgendetwas zusammen besprochen. Ich habe keine Ahnung, was. Und das ist nicht erlaubt. Also jedes Gespräch in einem Strafverfahren, das stattfindet, zwischen den Behörde, also zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung, muss protokolliert werden, dass alle Zustellung nehmen können. Und wenn man nur aufgrund der Honorarnote sieht, da hat irgendetwas stattgefunden, irgendein Geheimtreffen, sagt dann der Anwalt, der das herausfindet, dann gehen natürlich alle Alarmglocken und dann kommen die Vermutungen auf, dass da geheime Versprechungen gemacht werden, dass der Staatsanwalt gesagt hat, du kommst eine weniger harte Strafe über, wenn das und das aussagst. Oder du noch ein bisschen mehr auspacken, es ist nur zu deinen Gunsten. Das kann ich alles nicht belegen, aber so Fragen stehen nicht selten im Raum.
Wir reden nachher gerade darüber, wie das Gericht das alles beurteilt hat. Zuerst würde mich aber noch interessieren, wie du denn das jetzt siehst, Brigitte. Ist das mit rechten Dingen zu und her gegangen oder nicht in dem Fall?
Ich habe den Eindruck, dass einige Leute, die in dieser Organisation mitgeschafft haben vom Juma Weber, ihn belastet haben, in der Hoffnung, dass sie besser davonkommen. Ja, also den Eindruck habe ich gewonnen, aufgrund von all den Unterlagen, die ich gelesen habe. Ob jetzt das eine verkappte Grundzeugenregelung ist oder nicht, das ist für mich, der nicht volle Akteneinsicht hat, schwierig zu beurteilen. Ich habe es sehr bedauert, dass die Staatsanwaltschaft und das Obergericht nicht näher auf das Thema eingegangen sind. Also wenn das schon vom Verteidiger als ein wichtiges Argument vorgebracht wird, würde ich erwarten, dass man sich ein bisschen ernsthafter damit auseinandersetzt.
Also das Obergericht, du hast es jetzt gerade erzählt, ist nicht näher darauf eingegangen. Das heisst, es ist bei der Verurteilung bleiben, wie sie auch die erste Instanz vorgenommen hat.
Ja, der Gang vom Obergericht hat dem Juma Weber wirklich nichts gebracht. Das Obergericht hat die Strafe vom Bezirksgericht Zürich bestätigt. Also es ist bei diesen 11 Jahren geblieben. Und das Obergericht sagt auch klipp und klar, wir gehen von diesen gut oder mindestens 7 Tonnen aus an illegale Drogen, weiche Drogen, die gehandelt worden sind. Und wir gehen auch von einem Umsatz aus von knapp 38 Millionen Franken.
Wie hat Juma Weber auf den Richterspruch reagiert?
Ich denke, es ist nicht ganz überraschend für ihn, aber er hat doch einen bedrückten Eindruck gemacht. Und ich habe auch realisiert, dass hinten in der Zuschauerreihe Familienangehörige von ihm sitzen. Also, das hat man richtig gespürt, wie sie so ein bisschen mitgefiebert haben, wie die auch gehofft haben, dass ihre Sohn und Brüder doch jetzt langsam wieder heimkommen könnten. Und aus dem ist nichts geworden, wo der Urteilsspruch gefallen ist. Und das einzige Kleine, was der Juma Weber an diesem Prozess noch erreicht hat, ist, dass ihm das Gericht erlaubt hat, dass er kurz seine Mutter umarmen darf. Und das tönt nach wenig, aber ganz ehrlich gesagt, das wird also nicht immer erlaubt. Und der Juma Weber war dort schon lange im Gefängnis gewesen. Es war ja das zweitinstanzliche Gericht, es war das Berufungsurteil gewesen. Und er ist mit Polizisten in den Saal eingeführt worden. Und die Polizisten haben dann gewartet, bis er seine Mutter umarmt hat und haben ihn dann wieder aus dem Saal rausgeführt. Und sie war klar gewesen, jetzt kommt er zurück in die Schweiz. Und so wie es aussieht, eben, er hat jetzt zum zweiten Mal die 11 Jahre bekommen, wird er noch längere Zeit müssen im Gefängnis bleiben.
Die Geschichte von Juma Weber ist damit aber noch lange noch nicht fertig, Brigitte. Das geht noch einiges weiter.
Ja, du hast ja ganz am Anfang von unserem Gespräch die Brief erwähnt, den ich aus der Pöschweiss bekomme. Und tatsächlich ist der Juma Weber gehört zu den Menschen, die ich ja ein paar Mal besucht habe, am Anfang in der Pöschweiss, aber nicht nur in der Pöschweiss. Und mich hat das interessiert, was jetzt mit dem Cannabiskönig und dem grossen Zampano und dem grossen Drogenboss, was mit dem weiter passiert. Und ich wollte wissen, was macht der unauffällig normale Schweizer, der jetzt so eine lange, harte Strafe bekommt, was macht jetzt der weiter?
Wir werden erfahren, dass der Juma Weber der Alltag im Gefängnis ziemlich auf den Kopf stellt. Er kämpft für seine Rechte, für die Rechte der Insassen. Und über das reden wir dann das nächste Mal. Das ist die dritte Gewalt gewesen. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik könnt, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, entweder per E-Mail an audio@republik.ch oder mit einer Sprachnachricht. Die Nummern dazu die finden Sie in der Episodenbeschreibung. Mein Name ist Boas Roux. Mich freut es, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.